Nein, beginnen möchte ich mit einer Frage. Wer von euch würde sich als einen konzilianten Menschen bezeichnen? Jetzt fängt er schon wieder mit solchen Fremdwörtern an, ist ja fürchterlich. Was? Ja, das siehst du genau. Also wenn die Frage nicht gekommen wäre, dann hätte ich mich schon gewundert. Was heißt konziliant? Konzilianz ist eine soziale Haltung, die sich um Entgegenkommen, um Ausgleich und, jetzt sind wir beim Stichwort, und um Versöhnung bemüht. Die Verständnis für den anderen, auch für den Gegner aufbringt. Das ist Konzilianz. Versöhnung, das kommt aus dem Lateinischen her, dieses Konzilianz, Rekonziliation, das heißt die Versöhnung. Wann braucht es, liebe Gemeinde, wann braucht es Versöhnung? Wenn etwas in die Brüche gegangen ist. Josef Oberth hat es ja schon in einigen Worten jetzt angedeutet, dass es Schwierigkeiten gibt zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Wenn etwas in die Brüche gegangen ist, wenn Sünde eingetreten ist, wenn es Hass gibt, Trennung zwischen Menschen, und Beispiele dafür gibt es ja nun wahrlich genug. Ich vermute, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt. Und es vergeht ja kein Tag, an dem man nicht aus den Medien, aus den Nachrichten irgendwelche Beispiele erfährt, wo es genau um das Thema geht. Ich möchte ein Beispiel bringen, das nun etwas länger zurückliegt, aber das uns allen, mindestens vom Hörensagen, ja sehr bekannt ist, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es in England eine Stadt, die heißt Coventry. Am 14. November 1940 flog die deutsche Luftwaffe einen Angriff, der schwerste Angriff auf England überhaupt war. 572 Menschen starben. Sie starben auch deswegen, weil Churchill, der damalige Premierminister, der von seinem Geheimdienst wusste, dass der Angriff stattfinden wird, sagte: Nein, wir unternehmen nichts, wir lassen die Deutschen angreifen, damit der Hass unserer englischen Bevölkerung auf die Deutschen noch größer wird. Aber die Schuld lag natürlich in diesem Fall hier bei den Deutschen, die diese Stadt, die Rüstungsgüter herstellte, zerstören wollte. Man sprach später in Deutschland dann von der Coventrisierung. Das heißt, wir werden die englischen Städte ausradieren. Nur um das ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für den Hass, der auf der deutschen und natürlich dann auch auf der englischen Seite da war. Einige Jahre später, 15. Februar 1945, die letzten Kriegstage, Angriff auf Dresden. Hier waren es 25, andere Schätzungen sprechen von 45.000 Toten, die Stadt zu beklagen hatte. Warum erwähne ich das? Gerade diese alten Geschichten, die jetzt 70 Jahre her sind. Weil diese Geschichte Coventry, Dresden, eine Fortsetzung gefunden hat. Heute sind diese beiden Städte Partnerstädte. Es hat Menschen gegeben in diesen Städten, die zusammengefunden haben. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist ein Beispiel für Versöhnung. Versöhnung braucht Gesten. Eine dieser Gesten war in Coventry, dass man hat aus den Zimmermannsnägeln, die Deckenbalken der mittelalterlichen Kirche, dieser Kathedrale, diese Balken, die da zusammengehalten oder die diese Kirche zusammenhalten sollten, Nägel daraus hat man aus der zerstörten Kirche genommen und hat aus diesen Nägeln, die ja aus der Zerstörung herausgekommen sind, ein Nagelkreuz gebaut. Und dieses Kreuz gilt heute als Zeichen der Versöhnung. In Dresden, nach der Wende, nach 1990, hat man entschieden, die Frauenkirche, die größte evangelische Kirche Deutschlands, wieder aufzubauen. Und am 1. Juni 1993 fand man in den Trümmern dieser Kirche das Kuppelkreuz der Kirche. Vor dem Krieg ganz bekannt auf der Kuppel der Kirche, gehörte mit zur Silhouette von Dresden. Man fand dieses Kreuz, es war schwer beschädigt. Es wurde dann wieder hergerichtet und man hat einen vergoldeten Strahlenkranz gebaut. Wer hat diesen Strahlenkranz gebaut? Das hat ein Goldschmied gemacht. Dieser Goldschmied kam aus London. Der Goldschmied hieß Alan Smith. Warum erwähne ich das? Weil dieser Alan Smith ein Sohn eines Bomberpiloten war, der damals im Februar 45 Dresden zerstört hat. Merkt ihr, worauf ich hinaus möchte? Wie sich das, diese Dinge zusammengefügt haben? Wie Versöhnung entstanden ist? Die Bevölkerung beider Städte, Coventry und Dresden, haben erkannt, dass es so nicht weitergeht. Hass kann nicht die Grundlage für unser Leben sein und kann vor allen Dingen nicht die Zukunft sein. Und diese, die Bevölkerung oder zumindest mal die führenden Leute in dieser Stadt, haben das erkannt und haben dafür gesorgt, dass etwas anderes entsteht. Vor jetzt fast 10 Jahren ist die Dresdner Frauenkirche wieder eingeweiht worden. Und das Versöhnungskreuz, wie es dann heißt, dieses geschmiedete Kreuz, steht heute wieder auf der Kuppel der Kirche. Durch Versöhnung ist Frieden geworden zwischen den Völkern, zwischen den Städten. Frieden, der von Christen ausgegangen ist. Christen, die um den Ursprung der Versöhnung wissen, die den Auftrag haben, Versöhnung weiterzugeben. Und jetzt an uns heute Morgen die Frage, was ist die Basis? Wie kommt es dazu, dass aus einer Situation, wie sie in den 40er Jahren dieses Jahrhunderts in England und Deutschland war, etwas wird, was dann in den 90er Jahren begonnen hat? Wie kommt es dazu? Und die Basis dafür finden wir im Neuen Testament. Und das ist jetzt der Text, den ich als Predigttext lesen möchte. Es ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 21. Ich beginne ein bisschen weiter vorne noch, um den Zusammenhang deutlich zu machen. Darum ab Vers 16. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr rein nach menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat angefangen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Liebe Gemeinde, Paulus spricht hier von einer neuen Schöpfung. Wenn es eine neue Schöpfung jetzt gibt, dann wird es ja auch eine alte Schöpfung geben. Woraus besteht denn diese alte Schöpfung? Das ist es, das, was wir schon eben gehört haben. Die Feindschaft gegenüber Gott, das Beherrschtsein vom Bösen, das sich dann wieder auswirkt in Lieblosigkeit und Egoismus, in Hass und Feindschaft. Das ist ja, so müsste man ja sagen, fast das Normale in dieser Welt. Menschen sind verschieden. Es gibt nette Menschen und es gibt weniger nette Menschen. Ich nehme an, ihr kennt beide Sorten. Manchmal ist es auch eine Frage des Charakters oder der Selbstbeherrschung, ob man jetzt nett oder nicht so nett ist. Doch es gibt Grenzsituationen und besonders natürlich, zum Glück für uns hier schon lange nicht mehr oder schon wahrscheinlich niemand von uns erlebt, in einem wirklichen Krieg zu leben. Aber vielleicht gibt es kriegsähnliche Verhältnisse. Da, wo wir besonders gefordert sind, auch emotional gefordert sind, und in solchen Situationen zeigt sich einfach dann doch die erschreckende Verhaltensweise von Menschen. nämlich das, was eigentlich dieser alten Schöpfung entspricht, was durch den Sündenfall in uns Menschen hineingelegt ist. Und Beispiele dafür, wir müssen ja da nicht zurückgehen bis in den Zweiten Weltkrieg, sondern die finden wir ja jeden Tag in unseren Nachrichten, in den Medien, und nicht nur dort, im Nahen Osten oder Irak, in Syrien. Wir hören vom Terror in europäischen Städten, aber wir hören auch, dass in Schulen oder Betrieben gemobbt wird, dass es Ausgrenzungen gibt und Fremdenhass, der sich wieder beginnt, in Deutschland auszubreiten, und vieles andere mehr. Und so gilt immer noch das, was Peter Strauch einmal in einem Lied geschrieben hat: Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch überhand. Warum so viel Lieblosigkeit, Egoismus und Hass? Die Bibel nennt den Grund dafür. Die Bibel sagt, der Grund dafür ist grundsätzlich zunächst einmal die Trennung des Menschen von Gott. Der Mensch hat sich von Gott getrennt. Wir können sein wie Gott. Wir brauchen Gott nicht mehr. Und das, was man teilweise auch heute in, ich möchte sagen, Blasphemie hört, was so gesagt wird und publiziert wird, immer unter dem Deckmantel der Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist Blasphemie. Wir brauchen keinen Gott. Was sind wir doch für tolle Kerle? Wie können wir doch auch leben ohne Gott? Die Trennung des Menschen von Gott ist der Grund, so sagt es die Bibel, für all diese Dinge, die uns ja doch täglich das Leben schwer machen. Das ist die alte Schöpfung, oder wie Paulus einmal an anderer Stelle sagt, das ist das Fleischliche. Aber jetzt sagt Paulus hier, es gibt eine neue Schöpfung, auf die zwar anfangs auch gute Schöpfung Gottes, die eben durch den Sündenfall und die Abwendung der Menschen von Gott dann zu dieser alten Schöpfung geworden ist, diese Schöpfung ist dem Untergang geweiht. Es folgt eine neue Schöpfung. Und der Ursprung für diese neue Schöpfung, das ist Christus. Es ist ja so, viele Religionen versuchen ja, diese Trennung des Menschen von Gott aufzuheben. Es ist nicht so, dass die Christen jetzt die einzigen wären, die sagen, der Mensch braucht Erlösung, braucht etwas Neues. Viele versuchen das. Sie versuchen, diese Trennung des Menschen von Gott aufzuheben durch kostbare Gaben oder durch Opfer und in irgendeiner Weise Gott versöhnlich zu stimmen. Aber, ihr Lieben, das geht gar nicht. Wir Menschen können Gott nicht versöhnlich stimmen. Wie will ich das machen? Was will ich ihm geben? Ihm, dem Allmächtigen, dem alles gehört, der alles besitzt. Wir Menschen können Gott nicht versöhnen. Zur Aufhebung der Trennung von Mensch und Gott kann es nur dadurch kommen, dass Gott diese Trennung aufhebt. Die Reihen oder die Richtung muss immer die sein: Gott kommt zu uns Menschen. Die Bibel sagt, die Versöhnung kommt von Gott. Und so wie auch die erste Schöpfung durch Christus wurde, wir lesen das im Kolosserbrief, denn in ihm, heißt es dort, wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden. Das ist die erste Schöpfung, die zunächst gute Schöpfung ja gewesen. So wie die erste Schöpfung von Christus ist, so ist auch die neue Schöpfung durch ihn, durch Christus geworden. In unserem Text heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht, also zu einem Sündopfer, damit wir durch die Verbindung mit ihm, die Verbindung mit Christus, die schafft uns die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir wollen doch alle vor Gott bestehen, nicht? Aber wie kann ich das? Wie kann ich das als Mensch der alten Schöpfung, der dieses, was mich runterziehen will immer wieder, diese Not und der Hass und der Streit und die Lieblosigkeit und was so in uns Menschen drin steckt, wie kann ich vor Gott bestehen? Dadurch, dass ich diese Verbindung zu Christus bekomme. Viele Menschen versuchen ein Leben, auch ein frommes Leben zu führen, und viele nennen sich von denen auch Christen, die das meinen ohne Christus. Aber ein solches Leben hat mit Christsein nichts zu tun. Eine neue Schöpfung und damit mit Gott versöhnte Menschen sind wir nur, wenn wir in Christus sind, wie Paulus es hier schreibt. In der Verbindung von Christus. Ohne Christus gibt es kein Heil. Das ist die Botschaft, ihr Lieben, des Neuen Testamentes. Das ist keine einfache Botschaft, und gerade in einer Zeit wie der heutigen, wo wir ja der Meinung sind, dass wir irgendwie, hat ja jeder so ein bisschen recht und wir können uns alle irgendwo verständigen. Das sollten wir auch auf der menschlichen Ebene, keine Frage. Aber wenn es um die Beziehung des Menschen zu Gott geht, wenn es darum geht, vor Gott bestehen zu können, dann ist die Aussage der Bibel und dann auch die der Christen, das ist nur möglich durch Jesus Christus. Ohne Christus gibt es kein Heil. Und andersrum, mit ihm, wenn ich im Glauben an Christus oder im Glauben durch Christus verbunden bin, gehöre ich zur neuen Schöpfung. Ich gehöre zur neuen Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Was bedeutet es dir, der du an Christus glaubst? Was bedeutet es dir, in Christus zu sein? Ich wollte einige Augenblicke Stille euch gönnen, gebe euch aber gerne ein paar Stichworte, die ihr vielleicht für euch so akzeptieren könnt. Wenn ich gefragt werde, was es bedeutet, dass ich in Christus bin, dann sage ich, dann wird mir deutlich, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Dann wird mir deutlich, dass er meine Verfehlungen, die es sicherlich immer wieder gibt, dass er meine Verfehlungen nicht anrechnet. Und bei dem Gedanken, in Christus zu sein, wird mir auch deutlich, dass bei mir etwas völlig Neues angefangen hat. Bei all dem Alten, das immer noch da ist, denn auch da gilt, ich weiß nicht, ob ihr den Ausspruch von Martin Luther kennt, dass der alte Adam ja besiegt ist, ertränkt. Und Luther sagt, ja, aber das Aas kann schwimmen. Der immer wieder ein Stückchen hochkommt. Aber etwas Neues hat begonnen. In der Verbindung mit Christus werde ich immer wieder neu siegen können. Auf dieser Basis kann ich leben. Das ist auch die Basis für meinen Umgang mit Menschen. Als neues Geschöpf Gottes, das mit seinem Schöpfer versöhnt ist, kann ich auch die Versöhnung mit meinen Mitmenschen leben. Zwischendurch noch eine Frage. Wie weit hängt eigentlich versöhntes menschliches Miteinander ab von der Beziehung des Menschen zu Christus? Sehen wir da eine Beziehung? Ich meine, wir sehen ja nicht nur in unserer Welt und Umgebung und Nachbarschaft oder wo wir jetzt Einblick haben, dass es nur Streit und Kampf und Zank gibt. Es gibt ja zum Glück auch Frieden und Liebe und Verständnis. Wie weit hängt das Ganze mit der Beziehung des Einzelnen zu Christus zusammen? Das nur so als ein Seitengedanke. Uns soll es jetzt aber um die Beziehung zu Christus und die sich daraus ergebende Beziehung zu den Menschen gehen. Für meine Beziehung zu Menschen habe ich eine Basis. Das ist meine Beziehung zu Christus, wenn ich in ihm lebe. Und aus dieser Beziehung heraus wächst dann diese Versöhnung, Versöhnung zwischen mir und Gott. Und zu dieser Versöhnung gehört auch eine Aussprache. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht ja nicht darum, dass Gott uns unsere Schuld jetzt aufrechnet. Das hast du falsch gemacht und das und das und das. Aber es gehört ein Bekennen der Schuld dazu. Auf unserer, der Seite des Menschen, geht es um das Bekennen. Ich bekenne Gott meine Schuld. Und auf der anderen Seite, auf Gottes Seite, geht es darum, dass jemand, also Gott, nicht auf seinem Recht beharrt. Der eine bekennt und der andere beharrt nicht auf seinem Recht. Wenn Gott auf seinem Recht beharren würde, dass ich für meine Schuld sühnen müsste, wie würde ich da fertig werden? Gott verzichtet auf dieses Recht. Und nur so kann Friede werden. Nur so ist Friede geworden oder Verständigung eingekehrt, Versöhnung entstanden zwischen der Bevölkerung von Coventry und Dresden. Weil man nicht auf seinem Recht der Vergeltung bestanden hat. Und wie sehr wünschte ich mir manchmal, wenn man so aktuelle Nachrichten hört, dass die jeweils andere Seite auf ihr sogenanntes oder vermeintliches Recht verzichten würde, jetzt zurückzuschießen und erneut einen Anschlag vorzunehmen und. Daraus kann kein Friede werden. Nur in dem Augenblick, wo die andere Seite auf das Recht der Vergeltung verzichtet, wird Friede. Und dieser Friede ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, liebe Geschwister, das wir nicht hoch genug einschätzen können. Dieser Friede Gottes übersteigt all unser Denken. Und Paulus schreibt an die Philipper in dem Sinne, er ist höher als alle unsere Vernunft. Dieser Friede Gottes. Gott hat diesen Frieden gestiftet durch Christus. Wenn Christus in dir lebt, kannst du diesen Frieden, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, kannst du diesen Frieden genießen. Es ist doch schön, wenn wir etwas genießen können, nicht? Am Morgen vielleicht eine schöne Tasse Kaffee oder die Sonnenstrahlen jetzt an einem, nach einem nebligen Tag. Aber auch diesen Frieden Gottes kann ich genießen. Er kann mein Leben reich machen. Er kann mir Gelassenheit geben. Wenn Christus in dir lebt, kannst du ihn genießen, weil Gott sich mit dir ausgesöhnt hat. Noch einmal Paulus, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. So, jetzt könnten wir eigentlich Amen sagen, oder? Aber, liebe Geschwister, dann würde noch etwas fehlen. Nein, meine Predigt ist noch nicht zu Ende. Denn dieser gerade zitierte Vers geht ja noch weiter, denn Paulus schreibt weiter an die Korinther und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Wie sieht diese Verkündigung aus? Wer ist der Verkündiger? Es gibt ja für Pastoren, also für Hauptamtliche, also für die Geistlichen, gibt es ja auch den Begriff des Verkündigers. Nicht? Niemand, das kennen wir. Sind also die Pastoren gemeint? Sind das jetzt die Verkündiger? Doch. Ah? Auch, okay, gut. Darauf können wir uns einigen, ja. Sie sind natürlich auch, ja klar. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Natürlich sind sie es nicht ausschließlich. Auch Paulus ist ja so eine Art Verkündiger in dem Sinne als Pastor, Missionar gewesen. Er verkündet den Korinthern hier, dass Menschen durch das Sterben Christi versöhnt sind, dass ihre Schuld nicht existiert, dass Menschen neue Schöpfung werden. Paulus möchte, dass die Korinther auch diese Botschaft annehmen, dass sie sich versöhnen lassen. Denn auch da gab es so einige, die mindestens dem Paulus gegenüber eine ziemlich unversöhnliche Haltung hatten, die den Paulus sogar ablehnten, die ihm nicht gerade wohlgesonnen waren. Jetzt bringt er diese Botschaft und er sagt jetzt nicht, und das, glaube ich, ist nochmal wichtig zu beachten, er sagt nicht, ihr müsst jetzt diese Versöhnung Gottes annehmen. Er befiehlt es ihnen nicht, sondern, das steht ausdrücklich in unserem Text, er bittet im Namen Christi, ich bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie kommt er dazu, diese Bitte auszusprechen? Paulus ist eine neue Schöpfung, weil er Christus angenommen hat. Christus lebt in ihm. Er kann als Versöhnter leben, versöhnt mit Gott und Menschen. Und in diesen Menschen, die eine neue Schöpfung sind, diesen Menschen gibt Gott den Auftrag, bittet andere darum, dass sie meine Gottesversöhnung annehmen. Und in diesem Sinne sind wir alle, die wir in Christus leben, die wir von dieser Versöhnung gehört und sie angenommen haben, die wir zu der Bitte Gottes Ja gesagt haben, sind in diesem Sinne dann auch Verkündiger, sind Menschen, die aufgerufen sind, diese Versöhnung an andere weiterzugeben. Verkündigen kann heißen, Menschen zu erklären, was Paulus in diesem Text hier über Sünde und Trennung von Gott geschrieben hat, dass Jesus der einzig Unschuldige dieser Welt durch seinen Tod alle, durch den Tod die Schuld aller Schuldigen beseitigt hat. Also Menschen so etwas zu erklären. Verkünden kann aber auch heißen, ihr Lieben, die Versöhnung, die mir Gott geschenkt hat, bei Menschen zu praktizieren. Wenn ich als Mensch der neuen Schöpfung, wenn mir bewusst ist, dass Gott jedem Menschen, dem ich begegne, dieses Angebot der Versöhnung macht, jedem Menschen, nicht nur dem mir Sympathischen, nicht nur dem Netten, sondern auch dem, den ich vielleicht als Gegner bezeichne. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute in eurem Bekanntenkreis habt, den ihr als Feind bezeichnen würdet. Jedem Menschen, dem ich begegne, bietet Gott die Versöhnung an. Und wenn ich beginne zu lernen, mein Gegenüber mit diesen Augen Gottes zu sehen, das heißt, mit den Augen der Liebe ihn anzusehen, dann werde ich mit Streit und Lieblosigkeit, mit Hass anders umgehen. Anders, als es in dieser Welt der alten Schöpfung üblich ist. Die Art, wie ich mit jemandem umgehe, der an mir schuldig wird, kann meiner Umwelt verkünden, wie Gott mit mir umgegangen ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich will damit sagen, ich muss nicht immer nur, vielleicht auch gar nicht, den anderen eine Predigt halten. Denn das wissen wir auch, die lauteste Predigt, die wir halten können, das ist unser Leben. So wie ich umgehe, so wie ich dem anderen begegne. Und wenn ich das in dem Sinne tue, weil ich weiß, mir ist vergeben, mit mir hat sich Gott versöhnt, darum will ich mich auch mit dem anderen versöhnen. Ich möchte noch zum Schluss eine Behauptung aufstellen. Man muss ihr nicht zustimmen, aber ich sage, Menschen, die einen versöhnten Gott erlebt haben, also mit ihm leben, denen fällt es leichter, zur Versöhnung mit ihren Mitmenschen zu kommen. Ich fasse zusammen. Diese Welt ist geprägt von der Trennung des Menschen von Gott. In Christus hat Gott die Initiative ergriffen, um diese Trennung aufzuheben. Menschen, die die Herrschaft Christi für ihr Leben anerkennen und damit, so wie Paulus es schreibt, in Christus sind, sind eine neue Schöpfung. Und viertens, dass Gott sich mit ihnen versöhnt hat, hat Auswirkungen auf ihren Umgang mit ihren Mitmenschen, Klammer, Gegnern. Hat Umgang mit diesen Mitmenschen und gibt ihnen die Möglichkeit, die Botschaft von der Versöhnung anderen weiterzugeben. Zum Schluss die Frage vom Anfang, bin ich Konziliant? Amen. Ja, wollen wir den Gott noch um seinen Segen bitten. Ein Wort aus dem Philipperbrief. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Denn er dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.